Hast du keinen Raum für Jesus, hast du keine Zeit für Jesus. Als Jesus kam, war kein Raum für ihn. Es war kein schönes Plätzchen für ihn. Es war nur ein Platz im Stall zu Bethlehem. Und der Liederdichter spricht es wieder an und fragt, ob das immer nur so ist, dass Jesus keinen Platz hat, ob er immer noch keinen Raum findet. Aber er sagt so, Raum hast du für eitle Dinge, nur für deinen Jesus nicht. Es ist so, dass unser Leben kann so ausgefüllt sein, mit vielem ausgefüllt. Aber es gibt wichtige Dinge, die man dann irgendwie nicht nachkommt, irgendwie versäumt. Es tut einem vielleicht nachher, hinterher irgendwie leid, ja. Aber das ist vergangen, das kannst du nicht mehr nachholen, ja. Und so ein schönes Lied hat mir auch sehr gefallen und er sagt, wer will ganz sich Jesus weihen, wer tut auf des Herzens Tür, Seele, du wirst nie bereuen, lass ihn ein, er schenkt sich dir. Nun möchte ich heute über ein Wort sprechen, das nicht mit Weihnachten jetzt eng verbunden ist, natürlich alles geht dann in eine Richtung zu Jesus Christus und weil er auch gekommen ist. Aber doch ist es über einen Punkt der Lehre unserer Bibel. Ich habe schon ein paar Mal gesprochen über den Weg des Heils eines Menschen, welchen Gott führt, diesen einen festgelegten Weg führt. Heute möchte ich weitersprechen und das ist über die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Erfahrung der Heiligen. Eigentlich ganz am Anfang, mir lag das so sehr vom Herzen, schon länger her, über das zu sprechen. Ganz am Anfang schon war mir so irgendwie, naja, man hat viel zu wenig über das gesprochen vielleicht. Und es ist so ein großes Gebiet und dass wir in unseren Ansprachen so weit vielleicht kommen, dass zu dem auch Punkt, was eine Erfahrung der Heiligung ist, was ein Empfang des Heiligen Geistes ist. Aber heute möchte ich mehr über den theoretischen Teil sprechen, nicht über den praktischen, das möchte ich dann später noch irgendwie, aber über den theoretischen Teil der Wichtigkeit und der Notwendigkeit der Erfahrung der Heiligung, dass uns das auch nochmal vielleicht aufs Neue bewusst ist und klar wird, wie das wichtig ist und notwendig ist, die Erfahrung der Heiligung zu haben. Dazu möchte ich uns ein paar Verse lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Hier ist es sehr genau beschrieben, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Und wir lesen die ersten 8 Verse. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 8. Weiter nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, wie ihr von uns unterwiesen wurdet, wie ihr leben und Gott gefallen sollt, dass ihr darin weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet und jeder von euch sein eigenes Gefäß zu gewinnen wisse, in Heiligung und Respekt. Nicht in der Leidenschaft der Begierden wie die Nationen, die von Gott nichts wissen, und dass sich keiner Übergriffe erlaube und seinen Bruder in der Sache übervorteile. Denn der Herr ist der Rächer über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wie vorhin schon erwähnte, der Weg des Heils eines Menschen, er ist von Gott festgelegt. Er ist nicht auf einem zweifelhaften Boden gelegt. Er ist nicht so gelegt, dass man ihn schwer erkennen kann. Gott hat auch diesen Weg noch nie verändert. auch noch nie vielleicht so dem Laufe der Zeit angepasst, immer wieder irgendwie etwas verschoben, weil die Zeit verändert sich, die Menschen verändern sich, alles unterliegt einer Veränderung, aber das eine nicht. Dieser Heilsweg des Gottes ist so beständig und fest wie Gott selbst. Gott hat sich auch noch nie verändert. Gott war, wie er von Anfang der Ewigkeit, obwohl eine Ewigkeit hat keinen Anfang, aber so menschlich ist das vielleicht leichter zu verstehen, bis zum Ende der Ewigkeit, wenn überhaupt ein Ende der Ewigkeit sein wird, bleibt Gott so, wie er ist. So fest bleibt er und er ist beständig in seinem Tun und Gott hat diesen Weg für jeden Menschen, solange er auf der Erde ist, seit seiner Geburt bis zu seinem letzten Tag oder letzter Stunde, hat Gott für jeden Menschen das festgelegt. Natürlich sind die Menschen unterschiedlich, etwas zu empfangen, zu verstehen, aber doch hat er es ihnen so klar gemacht, dass jeder das verstehen kann, dass kein Mensch auf der Erde das nicht begreifen würde können. Er wird es verstehen. Und das ist uns auch schön beschrieben in Jesaja 35. Das gefällt mir sehr, dieses Vers, wie der Herr sagt. Und das kennen wir alle, Jesaja 35. Und dann sagt er so im Vers 8. Und es wird dort eine Straße sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner soll darauf gehen, er wird für sie sein, dass man darauf geht, sodass auch die Toren nicht irren. Und damals schon durch den Propheten Jesaja hat Gott gesprochen und gesagt, es wird nur einen Weg sein. Aber wisst ihr, dieser Weg ist ein heiliger Weg. Es ist ein Weg, wo für die bestimmt ist, die nicht keine Unreinheit in sich haben. Auf diesem Weg wird keiner wandeln, der unrein ist. Da wird man auch nichts treffen, etwas Unreines. Solchen Weg hat Gott bestimmt für einen Menschen. Das ist nicht etwas Unmögliches, sonst hätte Gott das gar nicht verheißen. Er hat es sogar versprochen in die Zukunft, es wird ein Weg sein, eine Straße sein. Deswegen, so können wir auch erkennen, dass diesen Weg man kann gehen, auch in einem Leben, heiligem Leben wandeln, ohne etwa irgendwelche Unreinheit. Aber dass er für jeden machbar ist, er sagt so, dass auch ein Tor nicht irren wird. Das heißt, ein Mensch, der vielleicht, schwer zum Begreifen wäre oder vielleicht schwach ist, so, ist es nicht unbedingt ein Tor, ein Mensch, wo überhaupt kein Verständnis hat. Aber der einfachste Mensch, der vielleicht nie in die Schule gegangen ist, aber er wird auf ihm nicht irren. Es heißt, er wird ihn finden können, er wird auf ihn gehen, aber nicht irren, er wird nicht fehlgehen können. So hat Gott diesen Heilsweg gelegt, eine einzige, eine heilige Straße. Und das zeugt auch von dem, dass es kein anderer Weg gibt. Es zeugt auch von dem, dass keine andere Möglichkeit besteht, noch irgendwie auf einem einigermaßen guten Wege gehen und doch dann zu dem Ziel hineingehen. Also so geht gerade dieser Weg. Er ist nicht schief, er ist nicht so windig verwickelt, ja, aber er ist gerade. Aber es gibt keinen Weg, den man ihn umgehen könnte. Und dann sage ich, dann bin ich wieder am Ende in der Herrlichkeit mit denen, die auf diesem heiligen Weg gegangen sind. Das kann nicht sein. Und darum möchte ich heute über einen Punkt der Lehre der Bibel, über die Heiligung sprechen, über die Notwendigkeit und Wichtigkeit sprechen. Geschwister, ich glaube, das ist mein persönliches Empfinden, dass kaum über einen Punkt der Lehre der Bibel so viel Meinungsverschiedenheiten gibt. So viel wird unterschiedlich ausgelegt. So viel Vorstellungen, die eine zueinander nicht passen. Aber es gibt trotzdem nur eine Möglichkeit. Es gibt trotzdem nur einen Weg. Und manche Lehre der Bibel werden verändert, vielleicht ich weiß auch persönlich nicht immer aus welchem Grund. Zum Beispiel, wir haben Einleitungswort gehört, da steht, als Paulus gefragt hatte, wenn sie getauft worden sind, sie sagten, ja, auf die Taufe des Johannes. Sie kannten nur die Taufe des Johannes. Das, was ihnen bekannt war, nur die Taufe des Johannes. Wie wird es heute getauft? Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden in der Bibel, wo es heißt, von einer Kindertaufe. Hat jemand das schon gelesen? Wo es steht, dass die Kinder wurden getauft. Ich habe es nicht gefunden. Aber es wird praktiziert heute. Irgendwie haben die Leute das empfunden, man könnte auch das noch tun. Ja? Aber wisst ihr, das ist etwas schon, was nicht gehört zu dem, was nicht in der Bibel nicht beschrieben hat. Man müsse das nicht machen, aber es wird gemacht. Die Kinder, die wo überhaupt keine Ahnung haben, überhaupt nicht wissen, was es ist, oft sind sie getauft in dem Alter, wo sie überhaupt kein Wort sagen können. Aber sie werden getauft. Und irgendwie leben die Menschen mit einer großen Hoffnung. Sie glauben an das. Sie glauben an das, das muss man ihnen lassen, dass das Kind jetzt getauft ist. Eigentlich vor Gott hat es überhaupt keinen Bestand, wenn der Mensch getauft wird, wenn er gar nicht weiß, was er tut. Nur so zu erwähnen. Und so geht es auch, glaube ich, über den Punkt der Lehre, über die Heiligung, ist großes Unverständnis. Aber die Erfahrung der Heiligung, das Erleben, zu erleben, das hat, nimmt einen wichtigen Platz, einer der wichtigsten Plätze im Glaubensweg eines Menschen. Das kann auch nicht erfahren irgendjemand, der noch die Grundlage nicht hat. Wir haben schon über die Grundlage auch gesprochen. Die Grundlage, eine wahre Wiedergeburt, eine Bekehrung, eine Vergebung der Sünden erfahren. Eine wahre Erfahrung der Vergebung der Sünden. Menschen, die erlöst sind, die können zu diesem Weg geführt werden oder nicht können. Sie werden geführt durch den Heiligen Geist zu dem weiteren Schritt, die Erfahrung der Heiligung. Und ein Bruder hat mir so einmal gesagt, keiner soll um die Erfahrung der Heiligung Gott bitten, wenn er noch etwas in seinem Leben hat, was nicht ganz mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Wenn er Dinge in sich noch hat, die etwas Sündhaftes in sich haben. Es hat keinen Sinn. Gott kann nicht den Heiligen Geist dann schenken in ein Herz, welches nicht völlig rein ist, nicht frei ist. Ja? Und er hat auch so auch gesagt, und ich habe mir das aufgeschrieben, es war mir so wichtig, dass gerade die grundlegende Wahrheit der Bibel, sowie Wiedergeburt, Erlösung, ein sündenfreies Leben und Heiligung unterscheiden die Gemeinde Gottes von allen anderen Gemeinschaften. Weil gerade in diesen Punkten, die das Fundament sind, die grundlegend sind überhaupt, um einen Glaubensweg zu führen, ein reines, geheiligtes Leben zu führen, das sind die grundlegenden Dinge, die Gott festgelegt hat, um überhaupt in der Herrlichkeit zu sein. Ich glaube, dass Menschen, die irgendwo wohnen, noch nie gehört haben von so etwas, aber sie haben empfunden und Gott durch seinen Heiligen Geist hat ihnen klar gemacht, dass sie müssen von den Sünden frei werden und sie müssen um Vergebung bitten, aber weiter nie was gehört haben. Gott ist gerecht, Gott sieht es auch und er weiß, wie es mit den Menschen umgeht. Ich glaube, dass Gott nicht einen Menschen so wird ungerecht verwerfen, aber Geschwister, Menschen, die das Wort haben, die genug Belehrung haben, denen es gezeigt worden ist und den Weg nicht gehen, dann sagt Apostel Paulus hier zu den Thessalonicher Vers 8 so, wer das nun verachtet, verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Das ist ein Punkt, wo ein Kind Gottes muss sich Gedanken machen, um weiterzukommen. Es gibt Menschen, die behaupten, dass man den Heiligen Geist schon empfängt während der Bekehrung. Wenn ein Mensch sich bekehrt, zu Gott bekehrt, dann empfängt er den Heiligen Geist. Und es soll aufkommen sein vom Graf Zinzendorf. Er ist auch der Begründer der heute noch bestehenden Brüdergemeinde. Es wurde so gesagt, dass der Heilige Geist der Mensch bekommt, wenn er sich schon bekehrt. Aber in dem allem, wenn man die Menschen so belehrt, dann macht man ihnen eigentlich den Weg geradezu, dass sie weiter zu der völligen Heiligung kommen können. Sie werden belehrt, du musst gar nichts mehr machen. Du hast dich bekehrt, du hast den Heiligen Geist jetzt bekommen und du musst nach nichts mehr suchen. Aber Geschwister, es ist falsch. Sonst wird das Wort nicht stimmen. Hier sagt auch, wir gehen das noch kurz durch, Apostel Paulus zu den Thessalonicher, sie sollen weiter forschen, sie sollen weiter Fortschritte machen, erster Vers heißt am Ende, dass ihr darin Fortschritte macht in ihrem Glaubensweg. Ihnen hat etwas noch gefehlt. Dann gibt es noch Menschen, die belehren auch die andere auf die Art, dass man zu der Erfahrung der Heiligen, es ist ein langer Weg und man macht Fortschritte, man wird immer etwas besser, man verändert sich, man wird immer heiliger, man wird immer freier und erst wenn die Menschen am Ende des Lebens stehen und eingehen, die Herrlichkeit, dann sind sie wirklich heilig und jetzt können sie hineingehen. Wie falsch. Geschwister, stellen wir uns vor, dass der Mensch, er weiß, er glaubt an Gott, er dient Gott, er hat sich bekehrt, aber er weiß, er muss sich immer noch verbessern, immer verbessern. Dann 10 und 20 und vielleicht 40 Jahre glaubt und muss immer noch verbessern. Es heißt im Bewusstsein, dass mir etwas immer noch fehlt. Ich bin irgendwo nicht gut genug. Aber Geschwister, wenn der Mensch nicht gut genug, dann ist er ja eigentlich nicht rein vor Gott. Dann stimmt doch etwas nicht. Die Logik selbst spricht von dem schon, dass es nicht sein kann. Aber die Erfahrung der Heiligen, es ist eine Erfahrung, die ein Mensch auf einmal erlebt. Ich hoffe, dass wir heute noch dazu kommen zu dem. Es ist ein Erlebnis, so wie die Wiedergeburt. Der Mensch kam zu Gott, er hat sich beugt vor dem Kreuz, er hat seine Sünden bekämpft und hat um Vergebung gebeten. Und dann vergibt Gott ihn auf einmal alle Sünden. Der verlorene Sohn kam zurück zum Vater und der Vater hat ihm gleich alles vergeben. Alles, was vom Anfang gewesen ist, bis zu dem Punkt, als er vor seinem Vater sich gebeugt hatte und um Vergebung gebeten hatte, dann wurde dieser Abschnitt vergeben. Auf einmal. Gott wird nicht dann nach der Lehre der Menschen immer ein Stück vergeben, noch ein Stück. Das wäre doch ein trostloses Leben ohne Hoffnung. Dass die Erfahrung der Heiligung wichtig ist, zeigt uns auch das Wort, als Jesus sagte, auch zu seinen Jüngern, als er gehen würde, und da wird er der Tröster senden. Aber das führe ich später an vielleicht. Aber in Apostelgeschichte 1, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, Apostelgeschichte 1, ich lese von Vers 7, 8. Als Jesus in den Himmel, bevor er aufgefahren ist, ja, hat er mit den Jüngern gesprochen. Und dann sprachen sie vom Reich Israel und so sagte er ihnen zu ihnen so. Er sagte aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Jesus, welche Verheißung wäre noch höher? Oder wie kann man das jetzt falsch verstehen noch? Die Apostel waren bekehrte Menschen. Das waren erlöste Menschen. Jesus sagte zu ihnen, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. was ist ein Zeugnis, ein gewaltiges Zeugnis, solches zu hören. Aber dann sagt er so zu ihnen, sie sollen sich keine Gedanken machen über die Dinge, die sie nicht wissen müssen, über die Zeit und Stunde. Aber ihr werdet mit einer Kraft, ihr werdet eine Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Das heißt, das hat ihnen noch gefehlt. Die Erfahrung, der Empfang des Heiligen Geistes, die Erfahrung der Heiligung hat ihnen noch gefehlt. Das war noch offen. Das hat man an manche Dinge noch gesehen bei ihnen. Aber er sagt, ihr werdet das bekommen. Er hat nicht gesagt, ich werde euch immer etwas mehr geben, immer noch mehr geben und irgendwann werdet ihr die Fülle des Heiligen Geistes haben. Nein, er sagt, ihr werdet das bekommen, und aber ihr werdet müssen noch warten. Ihr ist eine Zeit noch warten, bis ihr das empfangt. Und dann wird das, ihr das bekommen habt, dann könnt ihr erst meine Zeugen sein. Noch ein anderer Gedanke noch dazu. Und so ist das zeigt uns, wie wichtig und notwendig doch die Erfahrung des Heiligen Geistes ist, die Erfahrung der Heiligung, die Erfahrung des Empfangs des Heiligen Geistes in unsere Herzen und Seele. Und dass man für diese Erfahrung auch beten soll, ist auch gesagt, noch vielleicht im 1. Apostelgeschichte 1, im Vers 14 ist uns beschrieben, was die Jünger getan haben. Sie gingen ja, als Jesus aufgefahren, dann gingen sie nach Jerusalem, um zu warten. Sie gingen, um zu warten auf das, was der Herr ihnen verheißen hatte. Und dann sei es so im Vers 14, sie alle, es ist beschrieben, wer das gewesen ist, blieben einmütig beieinander mit Beten und Fürbitte, zusammen mit Frauen, Maria, Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und Jesu Brüder waren jetzt auch schon dabei. Sie waren beständig im Beten, in der Fürbitte, weil sie wussten, sie müssen auf etwas warten. Ich glaube, sie haben das nicht genau gewusst, wie es das geschehen ist, wie das aussehen wird. Aber eins wussten sie, der Herr hat gesagt, ihr werdet noch. Und Geschwister, wenn der Herr zu seinen Aposteln, Jüngern gesagt, ihr werdet noch, dann hat er das auch zu uns gesagt, zu allen, die wiedergeboren sind, die bekehrt sind, die auf den Weg des Heils betreten haben, denen hat der Herr das genau Gleiche gesagt. Ihr werdet das empfangen. Und eine Heiligung bedeutet nicht nur eine völlige Reinigung unseres Herzens, unserer Seele. Es bedeutet auch, es ist mit einem Opfer, einem besonderen Opfer verbunden und mit einer völligen Übergabe. Wir haben gelesen in 1. Thessalonicher, wie Apostel Paulus, nicht er allein, sondern es war Paulus, Silvanus und Timotheus, die geschrieben haben zu den Geschwistern in der Gemeinde Thessalonich. Was mich da sehr, sehr so interessiert hat und bewegt hatte, ich habe das paar Mal so durchgelesen, auch der Thessalonicher Brief, ein tiefer Brief, und die Gemeinde zu Thessalonich, das war nicht eine Gemeinde, die so schwächelte. Es war eine besondere Gemeinde, wie wir das lesen im Anfang des Kapitels. Es heißt so, dass Paulus, Silvanus und Timotheus, die schreiben diesen Brief an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott. Allein das Wort, da liebe Geschwister zu Hause stehen, sie sagen an die Gemeinde in die Gemeinde in Gott. Geschwister, sie standen in Gott. Ein Zeugnis haben die Brüder ihnen ausgestellt. Was bedürfte noch eine Gemeinde, die in Gott steht? Sie hätte doch eigentlich alles. Sie hat doch dann alles, wenn sie in Gott steht. Und dann sagt er im Vers 2, so schreiben die, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Für euch alle. Und denken an euch in unseren Gebeten. Und bedenken beständig einmal euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und dann Vers 4, von Gott geliebte Brüder, wir wissen um eure Erwählung. Sie waren geliebt von Gott, sie waren erwählt von Gott, als Kinder Gottes zu sein. Und dann Vers 6, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. An ihnen hat man gesehen, an ihrem Leben, Wandel, dass sie Christus Nachahmer, also die, ein Leben, das man, welches von Christus zeugte. Ihr habt das Wort in großes Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. Mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. Das so, dass ihr für alle Gläubigen Mazedonien, Achaia zum Vorbildern geworden sind, Zeugnis. Und dass von euch aus das Wort des Herrn erschollen ist, nicht nur Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Geschwister, ich glaube, ein besseres Zeugnis kann eine Gemeinde nicht haben. Ein besseres Zeugnis kann ein Kind Gottes, eine Seele nicht haben wie das. Und doch sahen die Apostel, dass sie noch weitergehen sollen. Doch sahen Paulus, Silvanus und Timotheus, dass da noch, damit sie in dem bestehen können, damit es in ihnen bleiben möchte, damit ihnen nicht etwas eines von dem, von denen allen Dingen verloren gehen, sagt er, ihr müsst weitergehen. Und Kapitel 4 sagt er, weiter, Brüder, wir ermahnen und bitten euch. Er sagte ihnen, sie sagen ihnen nicht so einfach, so, aber ihr müsst etwas noch weitermachen. Er sagt, wir ermahnen euch. Ermahnen heißt nicht immer ein ermahnendes Wort aussprechen. Wir kennen es oft nur als ermahnen heißt, ich ermahne dich, dass du sollst eigentlich besser werden oder das nicht tun. Das ist nicht immer so. Ermahnen, das ein, es ist eher ein Wort der liebender Hilfe. Man will helfen, um das etwas zu verbessern, etwas zu verändern. Und so bitten sie und ermahnen und sagt es so, dass ihr darin weiter Fortschritte macht, dass ihr, so, ich lese es ganz, weiter nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, wie ihr von uns unterwiesen wurden, wie ihr Leben und Gott gefallen sollt, dass ihr darin weitere Fortschritte macht, wie ihr Leben und Gott gefallen sollt. Und da war etwas noch, wo man noch weitergehen soll. Und dann sagt er im Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr auch in diesem wichtigen Teil der Lehre noch nachkommt. Das hat ihnen noch gefehlt. Obwohl sie eine Gemeinde in Gott gewesen sind, obwohl sie hier seht, so, dass sie das Wort des Herrn angenommen haben, in großer Bedrängnis, mit Freude des Heiligen Geistes angenommen haben, aber die Erfahrung fehlte ihnen. Und darum, Geschwister, wenn ein Mensch sich auch zu Gott bekehrt hatte, er ist geführt durch den Heiligen Geist. Zu diesem Ziel ist er gekommen, nicht weil er das von sich aus nur wollte, sondern der Heilige Geist arbeitete an dieser Seele vielleicht eine ganz lange Zeit. Manche Menschen brauchen nur kurz etwas und dann sind sie überzeugt, überführt von ihren Sünden, von ihrem Wege des zum Verderben und der Heilige Geist hat sie können gleich überführen und sie haben sich zu Gott bekehrt. Viele Menschen brauchen einen langen Weg. An vielen Menschen arbeitet der Heilige Geist bis zu ihrem letzten Tag und sie kommen nicht dazu. Aber die Arbeit des Heiligen Geistes ist schon eingeschlossen. Und wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt hatte, es heißt nicht, dass er jetzt ohne den Heiligen Geist lebt. Es ist die Arbeit des Heiligen Geistes, ihn zu bewahren, ihm zu helfen, zu führen. Er leitet ihn auf diesem Weg noch, ja. Aber er ist noch nicht erfüllt mit dieser Kraft aus der Höhe, wie Jesus sagte, geht nach Jerusalem und wartet, bis ich das euch gegeben habe, den Heiligen Geist. Und darum muss man da auch unterscheiden. Man kann nicht sagen, wenn jemand die Erfahrung der Heiligung noch nicht erlebt hatte, dann ist er völlig vom Heiligen Geist los. Es ist nicht so. Der Heilige Geist geht mit ihm. Aber dieser Mensch hat den Schritt auch selbst noch nicht getan, dass er den Schritt zur Selbstaufgabe, Selbstkreuzigung, dieses völlige Opfer zu bringen, dass der Heilige Geist ein vollen Besitz haben kann von unserem Leib und uns von unserer Seele. Es ist alles im Wort noch beschrieben. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht von einer besonderen Ruhe. Ich hatte es mir nicht aufgeschrieben. Aber im Kapitel 10 spricht er von, möchte noch erwähnen, von dem Punkt, dass die Erfahrung der Heiligung ein einmaliges Geschehen ist, ein augenblickliches Geschehen ist, welches der Herr in unseren Herzen wirkt. Kapitel Hebräer 10, ich lese mal Vers 8 bis 10. Nachdem er vorher gesagt hat, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sagte er dann, das heißt Gott, Jesus Christus, sieh, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. Da hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. In diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Gott hat immer von dem, als er noch das Gesetz den Kindern Israel gegeben hatte, wollte er ein Opfer von ihnen haben, ein fehlloses Opfer. Das, was sie geopfert haben für ihn, es musste sein zu einem lieblichen Geruch für den Herrn. Gott hat eingeführt verschiedene Opfer, vielleicht lesen wir das kurz, 3. Mose. In 3. Mose hat Gott eingeführt verschiedene Opfer, welche dienen sollen als zur Sühnung für Sünden, zum Beispiel das Brandopfer, ein Dankopfer, ein Speisopfer, verschiedene Opfer hat Gott eingeführt. Aber in dem allen hat er immer gesagt, was sie opfern sollen. Zum Beispiel 3. Mose 1, Vers 2. Rede mit den Kindern Israel und sage zu ihnen, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe sein Opfer vom Vieh, von Rinder oder von Schafen. Ist sein Opfer ein Brandopfer von Rindern, so opfere er männliches Tier, das ohne Fehler ist. Es muss ein Opfer sein, wo fehlerlos ist. Es muss ein Opfer sein, welches jetzt derjenige, welcher das opfern will, wenn er das angeschaut hat, er hat vielleicht viel Schafe gehabt und dann hat er ausgesucht das Schönste, das beste Opfer, das ohne Fehler ist, zum dem Herrn Opfer. Und Vers 4, und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers Altar legen, so wird es ihm wohlgefällig aufgenommen werden und Sühne ihm schaffen. Und da hat Gott eingeführt, die Menschen, dass dieses Opfer, durch dieses Opfer wurden ihre Sünden gesühnt. Ein Opfer, aber das Opfer musste ein völliges sein, ein fehlerfreies. Im Kapitel 3, 1. Vers, heißt es auch so, im letzten Teil, ja, vom Anfang, ist sein Opfer ein Dankopfer und will er ein Rind darbringen, sei es ein männliches oder ein weibliches Tier, so soll er vor dem Herrn ein Tier opfern, das ohne Fehler ist. Und auch so, wenn er ein Dankopfer bringt oder ein Speisopfer, soll immer sein, dieses Opfer ohne Fehler. Und Geschwister, im Neuen Testament ist dieses Opfer dargestellt uns in Jesus Christus, ein Opfer, ein geheiligtes Opfer ohne Fehler, ein reines Opfer ohne Sünde. Und darum ist auch die Erfahrung der Heiligung uns gegeben, dass es ein reines Opfer ist, das wir Gott geben. Oder in Hebräer Kapitel 12 ist uns noch die Notwendigkeit und die Wichtigkeit gezeigt, warum man soll ein heiliges Leben führen auf dieser Erde. Das kennen wir, Hebräer 12, Vers 14 sagt der Schreiber so: Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich habe gehört von Sonnenberg eine Auslegung von diesem Vers schon länger, und er sagte so: Hier steht Heiligung, aber die anderen übersetzen, die schreiben von einem heiligem Leben, geheiligtes Leben. Und er hat es auch erklärt, dass dies hier gemeint ist. Eigentlich glaubt nur der Luther hat das als Heiligung übersetzt, das als auf ein geheiligtes Leben bezogen ist. Aber, und er sagt dann auch, es ist unmöglich, ein geheiligtes Leben zu führen, wenn man einen Unfrieden mit jemandem hat. Und er sagt so: Jagd nach dem Frieden. Aber die Genfer Übersetzung sagt so: Diesen Vers hat mir sehr gefallen. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Also mit ganzer Kraft, mit Frieden mit jedermann. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Und er sagt so, hier ist so eingefügt auch die Erfahrung der Heiligung. Sie besteht noch in dem, sich ausliefern, gänzlich ausliefern, in den Willen des Vaters, in den Willen Gottes. Und er sagt so, und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Ein wichtiger Bestandteil. Jesus, ich lese uns etwas mehr Bibelstelle heute, es ist nötig. Jesus sagte zu den Jüngern im hohepriesterlichen Gebet, nicht im hohepriesterlichen Gebet, im Kapitel 16, spricht er auch von dem, dass er ihnen etwas noch geben will. Wenn er geht zu ihnen, er sagte, ich werde gehen, aber ihr müsst doch etwas haben an meiner Stelle auf dieser Erde. Und im Vers, Kapitel 16, Vers 7, sagt er so: Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn Jesus sagt, ich werde euch den Tröster, das ist der Heilige Geist, senden, das bedeutet doch, dass er für uns auch gedacht ist, dass er für uns auch bereit ist. Er sagte das zu den Jüngern, seine Jünger, die auch Menschen sind, die bekehrte Menschen gewesen, aber er sagte zu ihnen doch, dann kommt der Tröster, ich werde ihn euch senden. Ich sage euch die Wahrheit, sagt er. Das ist wahr. Das heißt, wenn Jesus schon zu ihnen gesagt hatte, dann gilt es auch zu uns. Und dann sagte er auch dann, was der Tröster dann wirken wird in uns auch in den anderen Menschen. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von ihren Sünden. Das heißt, dass die Arbeit, welche dann die Menschen tun werden durch die Wirkung des Heiligen Geistes, es wird der Heilige Geist tun. Er wird gebrauchen Menschen, damit die Menschen überführt werden von Sünde und von Gerechtigkeit und Gerücht. Und Vers 13, wenn jener Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und denn er wird nicht aus sich selbst reden, denn was er hört, wird er euch sagen. Dass dieser Heilige Geist für uns sehr nötig ist. Es ist ganz wichtig, Geschwister, dass wir ihn bekommen haben, dass er in uns sein kann, dass er unser ganzes Herz, unsere Seele ausgefüllt hat, weil er wird uns helfen, in dieser Wahrheit zu gehen. Er wird uns helfen, auf diesem heiligen Wege zu wandeln. Er wird uns auch behüten von unrechten Dingen. Er wird uns Kraft schenken, von vielen Dingen bewahrt zu bleiben und bestehen zu können. Der Heilige Geist hilft uns auch in schwersten Lagen des Lebens, Kraft zu haben. Als Jesus in Gethsemane war, habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, in welchem ich das lesen soll. Naja, das wissen wir ja. Als Jesus in Gethsemane war, es ging ja in diesem Moment um alles. Und was ging jetzt um diesem alles, allem? Wenn wir lesen, dass Jesus betete, er rang mit dem Tode. Es heißt, an einer Stelle heißt es so, dass seine Schweißtropfen waren wie Blutstropfen. Es war eine Bangen in ihm. Und was hat er seinen Vater gebeten? Um was hat er gebeten? Dass, wenn es möglich wäre, diesen Kelch, dass er vorübergehen, dass vielleicht, wenn möglich wäre, irgendwie noch den Erlösungsplan zu erfüllen, aber ohne diesen Kelch. Aber gerade in diesem, dass Jesus seinen Willen aufgeben musste, dass er gerade in diesem, dass Jesus seinen Willen gekreuzigt hatte, dass Jesus alles aufgegeben hatte und sich in Vaters Willen gelegt hatte. Geschwister, in dem ist auch eingeschlossen auch die Erfahrung der Heiligung, dass unser Willen, so wie Christi Willen, am Kreuz gekreuzigt ist. Geschwister, dass unser Leben nicht nur uns gehört. Natürlich haben wir uns eigenen Willen auch für die Dinge des Lebens. Wir müssen entscheiden, was wollen wir tun oder nicht tun. Wir haben unseren Willen, wir müssen ihn haben. Aber Geschwister, was die Erfahrung der Heiligung betrifft, das betrifft unser Leben, gehört Gott. Als die Apostel geschrieben haben an die Gemeinde zu Thessalonik, eine Gemeinde in Gott. Und Geschwister, ein Leben in Gott und mit Gott kann ein Mensch führen, nur wenn er das erfahren hat, wenn das ein Bestand seines Lebens geworden ist, wenn er in seinem Herzen erfahren hat, ich bin ein geheiligter Mensch, ich habe die Erfahrung der Heiligung in meinem Herzen erlebt und erfahren. Und Geschwister, die Erfahrung der Heiligung, sie macht uns nicht frei von Anfechtungen, sie macht uns nicht frei von dem, dass wir nichts spüren werden, wenn uns Menschen vielleicht beleidigen würden, wenn uns Menschen unrecht behandeln würden. Es heißt nicht, dass wir das nicht spüren würden, dass wir das uns einfach vorübergeht. Wir bleiben doch Menschen mit unserem Empfinden. Aber Geschwister, Gott durch seinen Heiligen Geist wird uns helfen, über das zu stehen. Gott wird uns Kraft schenken, über das darüber zu gehen. Gott wird uns Kraft schenken, diesen Menschen zu vergeben, der uns vielleicht Unrecht zugefügt hatte, der uns falsch behandelt hatte oder vielleicht falsch über uns erzählt hatte oder noch etwas anderes. Gott wird uns Kraft schenken. Deswegen sagte Jesus zu seinen Jüngern, als er gesagt hat, sie sollen gehen nach Jerusalem, sie sollen gehen und sie werden erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe. Und dann werdet ihr können gehen und zeugen von mir. Weil er wusste, was alles über sie kommen wird. Er wusste, welchen Weg sie gehen würden. Er wusste, wie sie verspottet werden. Er wusste, welchen Tod sie gehen würden. Das wusste Jesus alles. Und er wusste, ohne diesen Heiligen Geist werden sie kaum bestehen können. Und darum ist es wichtig, auch heute zu wissen, dass der Heilsweg, er endet nicht an dem, dass ein Mensch wiedergeboren ist, dass er die Vergebung der Sünden und Erlösung empfangen hatte. Der Heilsweg, er geht weiter, indem dass ein Mensch weitergeht und Fortschritte macht im Glaubensleben und kommt zu diesem Punkt, dass er die Erfahrung der Heiligen die Erfahrung des Heiligen erfahren kann. Es wäre so viel zu sagen. Mir ist es, ich habe Geschwister so viel gebetet für diese Stunde, um irgendwie vielleicht im kleinen Maße das erklären zu können, weil man kann nicht alles sagen vielleicht oder nicht alles kommt in den Sinn oder man kann etwas vielleicht auslassen. Aber Geschwister, jeder, der sich bemüht, in diesem Wort forscht, wird diesen Weg auch finden. Den Weg, der nicht schwer ist, nicht kompliziert ist, aber diesen Weg doch ein Opfer fordert, auf diesem Weg zu gehen. Es fordert eine Entsagung von vielen Dingen. Ich will nur kurz anführen, jetzt ist mir gekommen der schöne Vers, welcher uns gegeben ist, in Römer 12, ein bekanntes Wort, aber Geschwister, in ein sehr wichtiges Wort, welches Apostel Paulus den Geschwistern in Rom gegeben hatte. Und Es ist verbunden mit Entsagung der Welt. Es ist verbunden, sich hinzugeben. Es ist verbunden mit einem sich bemühen, nach dem Willen Gottes zu leben. Und er sagt so, ich ermahne euch nun, Brüder, wieder ermahnen. Es ist nicht ein strenges Gebot, aber es ist so eine liebevolle Bitte zu ihnen, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Geschwister, das Leben ist nicht etwas Übergewöhnliches. Es ist nicht etwas mehr, viel mehr als sein sollte. Es ist nur der vernünftige Gottesdienst, in dem ist es eingeschlossen. Und dann sagt er weiter, was schon das praktische Leben betrifft, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und dann sagt er, in unserem praktischen Leben, wie wir dann das praktisch ausleben können, bedarf einer Erneuerung der Gesinnung. Die Gesinnung, die muss sich verändern, die muss anders werden. Obwohl, ich glaube, wenn ein Mensch sich bekehrt hat zu Gott, es heißt, es ist dann eine neue Schöpfung. Er ist neu geworden und dann schon verändert und sich seine Gesinnung. Aber er sagt trotzdem, dass sich von der Welt, von allem, was Welt ist, es ist auch ein ganz großer Begriff, es ist nicht nur die grobe Sünde, die ganze Kleinigkeit deutet auf eine Welt hin. Und er sagt so, aber was die Welt betrifft, das soll euer Denken, eure Gesinnung, eure Meinung verändert werden. Verändert werden, dass ihr das von der anderen Seite sehen könnt. Ist das für mich schädlich? Ist das für mich wohl? Tut es meine Seele vielleicht, ist es eine Belastung für meine Seele? Oder wird meine Seele aufleben? Das sollte man alles überlegen. Und wenn die Gesinnung erneuert ist, dann in dieser neuen Gesinnung, in der erneuerten Denkweise, können wir dann erst prüfen, was der wohlgefällige, gute Wille Gottes ist. Ein Mensch kann nur dann das prüfen können, im Licht der Ewigkeit, wie Gott das von seiner Seite sieht, nur wenn seine Gesinnung anders geworden ist, wenn sie völlig sich verändert hat. Es ist doch so, ein Weltmensch und ein Kind Gottes, es sind zwei Welten. Sie denken anders, sie gehen zwar alle auf dieser Erde einen Weg, sie sind konfrontiert mit gleichen Dingen, beide stürmt manches im Leben zu, ob das im privaten Leben oder auf dem Arbeitsleben oder wo es sein mag. Aber wissen Sie, sie schauen das anders an, sie behandeln es anders, sie gehen ganz anders vor. Und das ist eigentlich die erneuerte Gesinnung, das ist eigentlich das Leben im Heiligen Geist, ein Leben in Gott. Das ist das eigentlich, vor Gott wohlgefällig ist. Ein Opfer wurde damals, hat der Herr immer gesagt, ein Opfer zum einem Wohlgeruch für den Herrn. Als Abel und Kain opferte, ein Opfer war ein Wohlgeruch für den Herrn, eins nicht. Und so ist auch ein Leben, Geschwister, ein Leben in Gott, ein geheiligtes Leben, ein Leben im Geist, erfüllt seinen Geist, es ist ein Wohlgeruch für den Herrn. Und das erwartet er von jedem Kind Gottes. Er lässt das Kind Gottes nicht darben, nicht mühen sich das ganze Leben. Deswegen sagte Jesus seinen Jüngern, ich will den Tröster senden. Er sagt, er wusste, er geht, aber sind sie so wie Waisen. Er sagt, ich will euch nicht als Waise da stehen lassen. Ich will euch nicht verlassen, aber ich werde gehen zum Vater. Aber ihr werdet noch viel mehr bekommen. Das, was euch jeden Tag begleiten wird. Und der Herr möge uns helfen und beistehen, auf diesem einzigen heiligen Weg zu gehen. Amen.